Der Netzwerk Südbaden-Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau und Mercedes Kestenholz.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Südbaden ist eine Wissensregion. Es gibt eine Vielzahl an Institutionen, an Hochschulen und zwei Universitäten. In der aktuellen Ausgabe des Magazins ist eine beeindruckende Karte mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen in der Region abgedruckt. Das Titelthema lautet Wertschöpfung durch Bildung. Und passend dazu treffe ich Dr. Thomas Meyer. Er leitet das Gründerbüro der Uni Freiburg. Und hier hat er einst selbst studiert. Ihre Pläne und Ziele, als Sie Student waren, was war da das, was Sie im Auge hatten?
Also was total anderes, als ich heute mache. Ich habe schon als Sechsjähriger scheinbar, sagt zumindest meine Verwandtschaft, dass ich Förster werden will. Und das habe ich dann quasi versucht in die Tat umzusetzen und habe nach dem Abitur in Freiburg Forstwissenschaften studiert, anschließend das Referendariat beim Land Baden-Württemberg gemacht und dann zum Glück aus heutiger Sicht nicht übernommen worden. Das sah natürlich damals ein bisschen anders aus, weil inzwischen die Forstverwaltung ungefähr 5 bis 6 Organisationsreformen hinter sich hat und das, was ich eigentlich werden wollte, Vorstandsleiter, kaum noch einer meiner Kolleginnen und Kollegen aus der damaligen Zeit erreichen wird.
Das heißt, das Schicksal hat Ihnen in die Karten gespielt.
Wie man es nimmt.
Wie ist denn dann Ihr Weg gewesen? Also nachdem das nicht geklappt hat, kam dann erstmal so ein kleines Tal der Tränen und eine Phase halt der Neuorientierung oder wie geht es denn dann weiter?
Nein, das war überhaupt nicht der Fall, weil die Landesforstverwaltung damals, da gab es einen Einbruch bei den Einstellungszahlen, nachdem in den Vorjahren 16, 19 Referendare übernommen wurden, war es in meinem Jahrgang nur noch 6. Okay. Und die Forstverwaltung hat tatsächlich geguckt, dass möglichst viele Referendare eine Anschlussperspektive bekommen. Und das war jetzt wirklich ein Wink des Schicksals. Ich habe dann ein Forschungsprojekt an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt hier in Freiburg übernommen. Da ging es darum, im Nachgang zu Wiewin und Wiebke, zwei ziemlich größere Stürme, Anfang 1990, ein Konservierungsverfahren zu entwickeln für Rundholz. Und das hat mich dann die nächsten 4 Jahre beschäftigt. Und am Ende war meine Dissertation gestanden und aber auch die Grundlage für eine Firmengründung.
Und was für eine Firma gründet man auf dieser Grundlage?
Eine Firma, die den großen Frischhaltebeutel für Holz auf dem Markt anbietet. Ah. Also Sie müssen sich vorstellen, Holz, verderblicher Rohstoff, der muss konserviert werden, wenn er über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden soll. Und wir haben schlichtweg und einfach eine Art großer Frischhaltebeutel an der Versuchsanstalt entwickelt.
Jetzt sitzen wir ja aber nicht in den Räumlichkeiten Ihres Unternehmens, sondern in einem Büro der Universität Freiburg, nämlich im Gründerbüro. Wie sind Sie denn hier gelandet?
Eigentlich hatte ich den ersten Kontakt zu dieser Einrichtung 1995, als damals die Zentralstelle für Technologietransfer, die vorher nur für die Universitätsklinik zuständig war, auch für die Universität zuständig wurde. Und mein damaliger Chef an der Versuchsanstalt hat gesagt, Herr Meyer, die Uni hat eine Stelle, die kümmert sich um Patentanmeldungen. Sie promovieren doch an der Uni, gehen Sie mal hin und lassen sich beraten. Und da bin ich zum ersten Mal auf meinen jetzigen Chef getroffen, Professor Arnolds. Und er hat sich zweimal für nicht zuständig erklärt, aber mir 2 Stunden lang alles Mögliche über das Patentwesen erzählt. Und das war der erste Kontakt zu der Einrichtung, wo ich heute arbeite. Und 99, als es sich konkretisierte mit der Firmengründung, bin ich wieder hierher und habe gefragt, inwieweit kann uns die Universität, das Gründerbüro, das es damals 99 bereits gab, unterstützen bei der Firmengründung. Ja, und weil bei einer Firmengründung nicht unbedingt immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt, habe ich dann feststellen müssen, okay, das war zwar eine tolle Idee, 99, aber nach Lothar wieder ein großer Sturm, 2000, hat sich der Holzmarkt dermaßen verändert, dass das Konservierungsverfahren zumindest in den Jahren nach dem Sturm sehr gefragt, aber danach nicht mehr. Und ich musste mich nach dem zweiten Standbein umschauen. Just zu diesem Zeitpunkt war das Projektmanagement des Gründerbüros nicht mehr besetzt. Und ich habe angeklopft und habe gefragt, ob es möglich wäre, sich hier zu bewerben.
Weil Sie das schon immer interessant fanden und einfach aus der eigenen Erfahrung heraus gesehen haben, dass das eine sinnvolle Sache ist? Oder irgendwas muss Sie ja von der Not abgesehen, dass Sie gesagt haben, Sie brauchten ein zweites Standbein, jetzt an diese Stelle getrieben haben?
Ja, also von 99 bis 2003, 2003 habe ich die Stelle angefangen, war ich natürlich in der Startup-Szene in Freiburg soweit vorhanden unterwegs und mit sehr vielen Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, in Kontakt. Und man hat viel geredet und man hat sich ausgetauscht. Und mit zunehmender Dauer hat man auch gemerkt, man kann den Jüngeren jetzt was erzählen. Die Stelle hier klang vielversprechend. Man hat Beratung, man hat aber auch ein Stück weit Verwaltung, man kann kreativ sein und so weiter. Später hat sich auch herausgestellt, auch in der Lehre kann man eingesetzt werden und ähnliches. Und dann war das ein sehr abwechslungsreiches Stellenprofil. Es hat mich interessiert und es war doch entscheidend. Ich habe gesagt, ich nehme die Stelle nicht voll an, sondern ich würde gerne nur 50% machen, weil ich gerne meine eigene Firma trotz aller Widrigkeiten gerne fortführen möchte.
Okay.
Und zum Glück hat damals eine Frau sich bereit erklärt, oder die hatte auch nur eine halbe Stelle gesucht. Und wir haben uns dann über 13 Jahre lang die Stelle geteilt.
Ist das jetzt auch noch Status quo? Also wie sieht Ihr Berufsleben heute aus?
Also ich habe nach wie vor eine 50% Stelle und ich habe nach wie vor die Firma. Und Sie können sich vorstellen, die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre mit der Borkenkäferkatastrophe, ausgelöst wiederum durch einen Sturm. Also Stürme verfolgen mich mein Leben lang.
Stürmisches Leben, könnte man sagen.
Nein, von Stürmen geprägtes Leben würde ich dann schon eher sagen. Ansonsten ist es nicht ganz so stürmisch. Das waren mit die besten Jahre in der Firma und deswegen parallel in der Uni Gründungen, Ausgründungen beraten und aber selber unternehmerisch tätig sein. Was übrigens immer wieder im Gründerbüro die Beraterinnen und Berater, die hier gearbeitet haben, da waren ganz viele dabei, die vorher selber schon ein Startup gegründet haben oder zumindest an einem Startup beteiligt waren. Und auch mein jetziger Kollege hat sozusagen seinen eigenen unternehmerischen Background und ist auch immer noch unternehmerisch tätig.
Also das ergibt ja in der Tat auch sehr viel Sinn, oder? Sie können ja ganz anders über Dinge berichten und bei Dingen beraten, die Sie am eigenen Leib erfahren haben.
Das zum einen, und zum anderen kann man sich gut in die Situationen der Personen, die hier sich zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmensgründung beraten wollen, hineinversetzen. Denn es ist natürlich was anderes, wenn ich theoretisch darüber berichte, dass ich zu einer Bank gehe und persönlich für ein Darlehen bürge, wie wenn ich das selber mal gemacht habe.
Ganz klar. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind jetzt auch schon ein paar Jahre hier mit dabei. Können Sie sagen, wie viele Ausgründungen es in Ihrer Laufbahn jetzt hier gab?
Also ich sage mal so, in meiner Laufbahn, also sprich 2003, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, das habe ich nicht rausgesucht, aber seit es das Gründerbüro gibt, sind ungefähr 1100 Projekte hier aufgeschlagen, das sind immerhin ja 20 Jahre, die sozusagen sich zum Thema Unternehmensgründung beraten lassen wollten. Aber beileibe hat natürlich nicht jedes dieser Projekte eine Gründung ergeben, sondern wir rechnen so ungefähr mit 25-30% derer, die hierher kommen, dass dann tatsächlich daraus eine Firmengründung resultiert.
Was braucht es denn, damit eine Gründung resultiert?
Gründerinnen, Gründer, Gründerinnen, Gründer. Entscheidend sind die Personen, die eine Firma gründen. Da kann eine super tolle Idee sein, aber wenn das Team nicht umsetzungsstark ist, dann wird daraus nichts. Und umgekehrt, ein tolles Team kriegt auch eine weniger super tolle Idee an den Markt.
Also es steht und fällt wirklich mit den Personen und Persönlichkeiten,
auf jeden Fall,
die dafür kämpfen. Hat der Begriff des Startups, der jetzt noch nicht so lange das Ganze prägt, hat der was verändert? Also sowas wie einen Boom erzeugt?
Also ganz ehrlich, den Begriff Startup, den gibt es schon ewig. Der war vielleicht nicht ganz so hip in der Presse oder sonst wo. Und es wird heute vieles subsumiert unter Startup, was eigentlich gar kein Startup ist.
Was ist denn eins? Erklären Sie uns die Begrifflichkeit doch mal, wenn wir hier schon zusammensitzen.
Also ein Startup muss letztendlich eine neue Sache an den Markt bringen und es muss das Potenzial aufweisen, exponentiell zu wachsen. Mhm. Und das tun die wenigsten.
Sie haben gerade gesagt, 25-30% werden ausgegründet. Der Rest ist dann einfach für die Tonne, jetzt mal brutal gesprochen, oder?
Nein, das sind sehr unterschiedliche Ausgangssituationen, mit denen die Personen zu uns kommen. Manchmal geht es auch nur darum, ein Professor geht weg von der Universität Freiburg, eine Arbeitsgruppe wird dadurch obsolet, aufgegeben. Mhm. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Arbeitsgruppe überlegen sich, wie könnte es für Sie weitergehen?
Okay.
Und dann überlegen Sie, ob die Dinge, die Sie in der Arbeitsgruppe gemacht haben, zum Beispiel als Dienstleistung am Markt platzieren können. Mhm. Oder aber Menschen kommen mit einer Idee, von der sie selber noch nicht so ganz wissen, taugt die was oder taugt sie nicht. Und beileibe sagen wir jetzt nicht, das taugt oder das taugt nicht, das tun wir nicht.
Ja.
Aber wir hinterfragen natürlich kritisch. Und bei der Beantwortung der Fragen und bei dem dadurch angestoßenen Denkprozess kommt es natürlich dazu, dass die Leute sozusagen die Idee reflektieren und dann sagen, na, ist vielleicht doch nicht das Wahre.
Was fragen Sie denn? Also wirklich jetzt ganz naiv nachgefragt, haben Sie da einen Fragenkatalog, der sich als allgemeingültig bewährt hat? Oder müssen Sie vorher in eine wirklich sehr intensive Auseinandersetzung mit der Idee gehen? Wie läuft so ein Gespräch ab, so ein Abklopfen der Idee?
Also meistens bleibt es ja bei den Ideen, die realisiert werden, bleibt es ja nicht bei einem Gespräch. Ja. Aber das Erstberatungsgespräch, das hat natürlich so gewisse Säulen. Wir arbeiten aber auch keinen Fragenkatalog ab, weil so wie es jetzt bei uns im Gespräch ist, ergibt sich ja auch vieles aus den Antworten. Ja. Und da sprechen wir wichtige Themen an. Wir sprechen die Motivation an. Warum möchte jemand gründen? Wir sprechen das persönliche Umfeld an. Und erst, wenn wir sozusagen so die Surroundings ein bisschen abgeklopft haben, auch woher kommt die Idee, was bringt man mit für die Idee, dann gehen wir eigentlich erst auf die Idee ein Stück weit ein und versuchen rauszukitzeln, was ist das Neue daran, was ist der Kundennutzen daran, wurde schon mal mit dem Kunde geredet und Ähnliches. Und zum Abschluss des Gesprächs gehen wir dann in die Richtung, wie oder womit können wir dieses konkrete Vorhaben unterstützen.
Viele wissen gar nicht, ob ihre Idee jetzt zünden könnte. Und Sie merken im Gespräch vielleicht als erfahrener Mann auf diesem Posten, vielleicht lieber noch mal drüber nachdenken. Ist es dann aber ein Effekt, der auch bei den Absolventen, bei den Studierenden eintritt? Also oder muss man die dann da hinschubsen?
Also schubsen tue ich niemand. Ja. Weder zu einer Gründung hin, noch von der Gründung weg. Sondern das ist ein Prozess, den müssen die Gründerinnen und Gründer letztendlich selber durchlaufen und selber zu der Erkenntnis kommen. Und in der Regel werden sie auch nicht nur die Beratung bei uns wahrnehmen, sondern sie werden vielleicht auch noch andere Einrichtungen aufsuchen. Und dann entsteht ein Abwägungsprozess, an deren Ende dann die Personen entscheiden, wollen sie den Weg weitergehen oder nicht. Ich hatte zum Beispiel mal ein Team hier, zwei Studierende der Hochschule Offenburg, für die wir auch mal zuständig waren. Die wollten eine App für Busfahrer generieren. War eine tolle Idee, hatte auch Hand und Fuß, weil einer der beiden Gründer kam aus dem Busunternehmen, der wusste also genau, wo der Need liegt im väterlichen Unternehmen. Und wir haben einen Antrag für ein Exist-Gründerstipendium ausgearbeitet über einen Zeitraum von 3 Monaten fast. Und als der Antrag fertig war und ich gesagt habe, jetzt können wir ihn einreichen, dann haben die beiden Gründer mich angeschaut und haben gesagt, Herr Meier, wissen Sie, bei dem ganzen Prozess, den wir mit Ihnen mitgemacht haben jetzt hier, und ich glaube, wir haben ein tolles Papier geschrieben, aber wir haben festgestellt, nein, uns jetzt selbstständig zu machen mit so einer Idee, das ist nicht unseres. Wir lassen es. Wir machen an der Stelle den Break.
Wow. Und hat es Sie dann geschmerzt, irgendwie diese gute Idee fahren zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei einer Busfahrer-App? Oder ist es dann so, dass Sie denken, ja gut, dann halt nicht?
Also ich sage mal so, natürlich war es schade, dass die ganze Arbeit, die man in den Antrag reingesteckt hat, dann, sage ich mal, für die Katz war. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch toll, dass man durch diese Beratung, durch diese Begleitung bei dem Schreiben des Antrags auch ein Stück weit gezeigt hat, was es bedeutet, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein. Ja. Und dass die beiden jungen Menschen für sich erkannt haben, nein, das ist nicht das, was wir jetzt im Augenblick möchten, vielleicht später, zum späteren Zeitpunkt. Also ich weiß nicht, was dann aus Ihnen geworden ist.
Behalten Sie denn Ihre Babys sozusagen im Auge? Also aus dem, das ist jetzt nicht groß geworden, aber wenn Sie bei der Ausgründung unterstützt und beraten haben, interessiert es Sie dann auch nachhaltig, was aus denen wird? Oder kann man bei so vielen dann auch gar nicht mehr dranbleiben?
Also uns interessiert es natürlich schon, was wird aus den Firmen. Und mit vielen sind wir ja auch durchaus hier im Ökosystem Freiburg immer wieder vernetzt. Wir greifen auch auf die Gründerinnen und Gründer zurück, wenn es darum geht, Alumni-Gründungen vorzustellen, als Vorbilder zu zeigen. Und an manchen der Firmen ist die Universität ja auch beteiligt. Da begleitet man dann die Firmen über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg. Und es ist natürlich auch für uns wichtig, den Effekt, den wir hier mit den Ausgründungen, die wir beraten haben, in der Region erzielen. Also versuchen wir natürlich immer wieder periodisch mal nachzuforschen, A, welche Firma gibt es noch, B, wie viele Beschäftigte hat die und damit auch so eine Art Zeitreihenbilanz für uns selber zu erzeugen. Ist aber schwierig, weil A, nehmen die Firmen zu und B, ist halt wirklich sehr intensiv, wenn sie irgendwie versuchen, 200 Firmen hinterher zu recherchieren.
Klar. Haben Sie Lieblinge, die Sie so ganz besonders im Auge haben?
Jein. also sagen wir mal so, Es gibt natürlich Gründungsvorhaben, da steht man der Idee affiner gegenüber, da hat man eine bessere Chemie zu den Gründerinnen und Gründer. Und man hat natürlich auch Projekte, die einen besonders freuen, wenn sie dann auch erfolgreich sind. Ja. Und spürt da eine gewisse Beziehung. Oder wenn man ein Projekt über 3-4 Jahre begleitet hat, dann ist da natürlich auch eine ganz andere Bindung da, wie welche, die halt mal 2-3 Mal da waren und dann aber den Weg mehr oder weniger ohne unsere Unterstützung weitergehen, weil sie gar keine Unterstützung benötigen. Ja. Aber gerade hier in dem Zimmer, wo wir sitzen, saß 2007 bis 2009 eine Firma drin, die dann leider nach Hamburg weggezogen ist, weil das war eine Games-Gründung und in Hamburg ist nun mal die Games-Szene. Und nachdem sie hier in Freiburg sozusagen die Unterstützung mitgenommen haben, sind sie dann nach Hamburg weg. Dadurch, dass sie hier auf dem gleichen Stockwerk saßen wie das Gründerbüro und der CEO ab und zu mal rüberkam und gesagt hat, Thomas, kannst du mir mal da und dort weiterhelfen oder was muss ich da machen oder so, hast du mir mal einen Tipp? Da wächst man natürlich dann schon viel stärker zusammen und der CEO ist dann auch öfters mal noch nach Freiburg gekommen zu Seminaren, wo er Vorträge gehalten hat oder auch zur Preisverleihung unseres Businessplan-Wettbewerbs Start ins Land, den wir in den Jahren von 2014 bis 2017 durchgeführt haben.
Es fällt schwer, die Firmen im Auge zu behalten, weil es natürlich immer mehr werden. Können Sie denn eine Zahl nennen, wie viele aller ausgegründeten Unternehmen nach wie vor am Markt sind?
Also roundabout gegründet wurden so rund 300 Firmen. Wir haben sehr wenige echte Insolvenzen. Es gibt natürlich immer Firmen, die aufgegeben werden, gerade auch wenn es Einzelunternehmen und Einzelunternehmerinnen sind, die dann vielleicht auch ein besseres Angebot am Arbeitsmarkt kriegen oder dann irgendwo anders mitmachen. Aber von den 300, wir haben zuletzt recherchiert, ungefähr vor 1,5 Jahren, also noch vor Corona, waren noch 250 am Leben, also rund 80%.
Aber das ist ja eigentlich, würde ich jetzt mal denken, eine richtig gute Quote, oder?
Das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Ja. Ich denke, die gilt aber nicht jetzt für die Universität Freiburg, sondern die gilt für das Umfeld akademische Gründungen, weil die oft sehr viel fundierter und mit einem höheren Kundennutzen gegründet werden und auch sehr spezifisch und sehr oft sehr neue Produkte und neue Dienstleistungen an den Markt bringen.
Sie haben jetzt hier schon viele junge Damen und Herren in Ihrem Büro sitzen, haben mit den unterschiedlichsten Ideen vermutlich. Haben Sie im Laufe der Jahre ein Gespür für Erfolg oder Misserfolg entwickelt?
Wenn, dann überhaupt höchstens ein Gespür für die Personen, ob ich glaube, dass sie in der Lage sind oder nicht. Und selbst da kann man sich täuschen.
Ja. Ich habe ganz kurz nachgefragt, was braucht denn jemand, der gründen möchte als Persönlichkeit?
Am Anfang ein Stück weit Mut, Kreativität und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich an einen CEO einer durchaus größeren Firma jetzt in Freiburg erinnern. Da hätte ich nie gedacht, dass er das Unternehmen A überhaupt gründet und B so weit bringt, wie es heute ist. Und spätestens seit ihm hüte ich mich davor, auch da Schubladen auf und zu machen.
Weil? Was hat Sie damals zweifeln lassen?
Also, er war sehr ruhig, sehr introvertiert und machte gar nicht den Eindruck eines Machers. Aber da habe ich mich total getäuscht. Und deswegen, manchmal entwickeln die Personen dann auch auf dem Weg, auf den sie sich machen, dann die Eigenschaften, die sie brauchen oder sie haben sie schon und bauen sie dann aus. Und man hat sie vorher einfach so nicht gemerkt. Und genauso gilt es auch für Ideen. Ich würde mir nie anmaßen, eine Idee für gut oder für schlecht zu kategorisieren. Wir haben hier 11 Fakultäten. 11 Fakultäten, wo jedes Jahr ungefähr 75 Ideen auf uns einprasseln. Woher soll ich als Förster, der zwar von viel etwas weiß, aber von nichts etwas Richtiges, woher soll ich mir anmaßen, hier Ideen zu beurteilen? Wahrscheinlich wäre Facebook bei mir durchgefallen, wenn ich es zum damaligen Zeitpunkt auf den Tisch bekommen hätte.
Aus welchen Gründen? Datenschutz?
Weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass jemand so viel Lust hat, sich digital zu vernetzen.
Sind Sie selber dabei?
Nein.
Nicht? Okay, dann hat zumindest bei Ihnen die Idee jetzt wirklich nicht verfangen. Etwa 75 Ideen pro Jahr?
Ja, im Schnitt der letzten 5 Jahre.
Das ist wirklich ganz schön viel. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben von vielem so ein bisschen Ahnung. Aber ist das nicht auch was unheimlich Tolles, was Ihnen widerfährt, dass Sie mit ganz unterschiedlichen Ideen und Themen in Kontakt kommen? Also das stelle ich mir wirklich super spannend vor.
Also das ist mit eines der spannendsten in dem Beruf hier. Auch gerade die technischen Ideen, die IT-Ideen, mit denen man sonst wenig Berührung hat, ja, gar nicht weiß, was da an Forschung läuft. Die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, mhm, sei es jetzt aus der Mikrosystemtechnik im Schnitt mit Medizintechnik oder Biologie, IT-Gründungen. Zu mir kam mal ein Professor, der hat gesagt, er könnte New York schöner untergehen lassen als Emmerich. Und die Gründung ist heute am Markt und sehr erfolgreich.
Aber hoffentlich virtuell, nicht mit dem Ziel.
Virtuell untergehen lassen.
Okay, ja, dann bin ich ja gerade mal noch beruhigt. Ich dachte gerade, was kann das für ein Produkt sein? Welche sind denn die ersten Schritte bei einer Gründung? Also klar, man hat eine Idee, dann kommt man hierher im besten Falle, haben alle ein gutes Gefühl, die am Tisch sitzen. Wie geht's denn dann weiter, wenn das Ganze konkret werden soll?
Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist zuerst mal mit potenziellen Kunden reden. Also zunächst mal den Personen, den Firmen, die später das Produkt kaufen sollen, ja, denen dieses vorstellen oder die Dienstleistung, ja. Ja. Und dort das Feedback einsammeln. Weil auch just hier in diesem Zimmer saß einmal eine Firma, die hat gemeint, sie müsste erst den Prototyp entwickeln, mhm, bevor sie auf Firmen zugeht, weil sie wollte erst etwas zum Vorzeigen haben. Und als der Prototyp fertig war, haben die gesagt, wollen wir gar nicht. Ja? Und dann ist ein Dreivierteljahr sozusagen in Programmierung reingeflossen. Das war eine, ja, IT-Gründung, ja, und das war umsonst. Wichtig ist tatsächlich, mit denen, die das Produkt oder die Dienstleistung kaufen sollen, zu reden, mhm, und, mhm, deren Feedback einzuholen. Mhm. Das ist Teil einer Marktanalyse, ja, aber man kann die Marktanalyse eben auch ohne jeglichen, ja, Kundenkontakt machen. Ja. Und das ist, denke ich, ein Fehler, den sehr viele machen und wo wir immer wieder darauf drängen, dass sie wirklich gleich mit der Zielgruppe sprechen, ob das Produkt A überhaupt gewollt ist, ja, B in der Form gewollt ist und C auch durchaus Preisfindungsfrage, ja, ja, sehr häufig.
Und wenn das unter Dach und Fach ist, angenommen der potenzielle Kunde sagt, Mensch, Spitzenidee, gut, dass es euch gibt, wir warten. Was muss dann getan werden? Also ich stelle es mir wirklich wie einen so langen Weg vor und irgendwie muss halt der erste Schritt gegangen werden. Welcher ist das dann?
Dann ist der nächste. Dann versucht man daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Mhm. Das heißt also, man hat ja geklärt, wer ist der Kunde? Was ist der Nutzen meines Produkts, meiner Dienstleistung? Dann hat man sich sicher auch schon Gedanken gemacht, wie will man das an den Markt bringen? Also produziert man oder wie kommt die Dienstleistung zum Kunden? Mhm. Wenn man sozusagen dieses Geschäftsmodell, auch wo die Erträge herkommen soll, ganz oft bei App-Gründungen, ja, das kommt aus der Werbung. Ja, aber Werbung alleinig, man ist am Anfang nicht bekannt. Also wie finanziert, ja, man das Ganze? Woher kommen die Erträge? Wenn man dann so ein Geschäftsmodell hat, dann braucht man in der Regel Geld. Den wenigsten gelingt es sozusagen aus dem Umsatz heraus, dann sozusagen die Gründung zu stemmen, sondern oft wird halt Geld für Geräte, für die Vorfinanzierung der Produktion oder Ähnliches benötigt. Und jetzt an der Stelle schauen wir, ist das Vorhaben, kommt es aus der Wissenschaft heraus, kommt es aus dem universitären Umfeld heraus, ist es vielleicht geeignet für ein öffentliches Förderprogramm, wie Exist Gründerstipendium, Exist Forschungstransfer oder das baden-württembergische Programm Junge Innovatoren. Mhm. Und wenn das geeignet ist dazu, dann schreiben wir in der Regel gemeinsam mit dem Team in Feedbackschlaufen eine Ideenskizze, mit der, okay, man sich für dieses Geld bewirbt.
Um wie viel Geld geht es dann?
Zwischen 100.000 und 1 Million.
Okay, also da kann man schon mitarbeiten.
Da kann man schon mitarbeiten.
Gut, ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte. Ist Deutschland da gut aufgestellt? Also so im Vergleich zu anderen Ländern, was die Unterstützung von Gründerinnen und Gründern angeht?
Also was die öffentlichen Förderprogramme anbetrifft, da auf jeden Fall. Also da beneiden uns unsere Kollegen in Frankreich, okay, oder auch in anderen Nachbarländern darum, dass es da so ein großes, breit angelegtes Programm, mhm, wie Exist, mhm, gibt. Wo es etwas dünner aufgestellt ist, ist, sagen wir mal, sozusagen die Kapitalbeschaffung bei Venture Capitals oder auch bei privaten Investoren.
Da ist die Bereitschaft einfach nicht da, noch nicht da? Also
ich sage mal so, das Geld sitzt nicht so locker, wie es vielleicht in den, okay, USA oder in England sitzt. Der Deutsche ist dann doch etwas vorsichtiger.
Also das ist eine Mentalitätsfrage, das hätte ich jetzt als
Soweit
nächstes.
Ich das einschätzen würde, ja.
Okay, davon abgesehen, welche sind denn die höchsten Hürden Ihrer Meinung nach beim Gründen?
Also zunächst mal ist sozusagen für mich die erste Hürde, tatsächlich Kunden und Kundinnen von dem Produkt und der Dienstleistung zu überzeugen. Ja. Wenn man die hat, ja, dann ist alles Weitere kein Problem. Dann bekommt man auch Geld, dann kriegt man das Ding an den Markt. Die wichtigste Hürde ist tatsächlich herauszuarbeiten, wo und wie hoch ist der Nutzen für meine Kundinnen und Kunden.
Okay.
Und wenn ich den herausgearbeitet habe und der wirklich vorhanden ist, dann klappt es auch mit der Gründung.
Sie haben gerade schon gesagt oder einige Punkte angesprochen, bei denen Sie unterstützen bei einer Gründung. Da geht es um das Erstellen von Anträgen und Abklopfen der Idee. Ich habe auf der Seite aber auch gelesen, Businessplankurs und Gründerstammtisch werden angeboten. Was passiert da?
Also, da muss man ein bisschen unterscheiden. Der Businessplankurs, der richtet sich an Studierende. Typischerweise in früheren Semestern. Ja. Da geht es darum, sie überhaupt an das Thema Unternehmensgründung, Selbstständigkeit heranzuführen und ihnen dort auch ein Stück weit die Angst zu nehmen. Mhm. Das ist gar nicht so schwierig.
Ja.
Hauptsache mal eine gute Idee, die Kunden überzeugt.
Ja.
Und da dient es im Prinzip der Lehre und der Sensibilisierung der Studierenden fürs Thema. Der Gründerinnen- und Gründerstammtisch, der richtet sich eher an die Personen, die schon sozusagen den Schritt getan haben, dass sie eine Firma gründen wollen und jetzt ihresgleichen suchen. Also er dient mehr der Vernetzung derjenigen, die gerade im Gründungsprozess sind, derjenigen, die gerade gegründet haben, aber auch zum Teil von Personen, die schon länger gegründet haben, die zusammenzubringen, zu vernetzen, damit die untereinander Erfahrungen austauschen können und eventuell auch Synergie entdecken.
Und also wie und wo findet es dann statt? Wahrscheinlich im Zoom-Meeting im Jahr 2021.
Aktuell tatsächlich im Zoom-Meeting.
Ja.
Wir hatten ursprünglich, den gibt es auch schon seit 2003, also ein ganz altes Format, was mit eines der ersten Dinge war, die meine Kollegin und ich auf die Beine gestellt haben. Am Anfang waren wir tatsächlich in der Kneipe, da war es ein echter Stammtisch. Und da weiß ich auch, wir waren mal, die längste Sitzung ging mal bis um 12:30 nachts. Und da ist durchaus auch das Bier in Strömen geflossen.
Das ist ja manchmal auch inspirierend.
Absolut.
Manchmal gehen die Gedanken ja dann andere Wege.
Die besten Ideen kommen dann. Und da war es tatsächlich auch schon so wirklich ein bisschen so Stammtischcharakter. Wir hatten es ursprünglich auch so geplant gehabt. Formloses Zusammentreffen, ja. Austausch. Das haben wir dann 5-6 Mal gemerkt. Und dann haben wir gemerkt, okay, das Format, das verläuft sich so langsam.
Okay.
Und haben dann Initialvorträge an den Stammtisch gebracht, wo Netzwerkpartner über gründungsrelevante Themen sprechen und wir dann anschließend Erfahrungsaustausch und Diskussion hatten. Und dieses Format existiert jetzt seit 17 Jahren oder über 17 Jahren.
Also mehr Substanz, weniger Bier war dann die Idee.
Sozusagen, ja. Und dann sind wir auch, dann als der Grünhof aufgemacht hat, haben wir ihn dorthin verlagert und waren bis Corona anfing eigentlich auch im Grünhof in der
Gibt es da enge Kooperationen zu solchen Institutionen wie dem Grünhof, der Lokhalle?
Wir versuchen in Freiburg ein lebendiges Ökosystem auf die Beine zu stellen und haben uns auch alle unter der Dachmarke Start ins Land, die aus unserem Ideen- und Businessplan-Wettbewerb resultierte, versammelt und haben ja jetzt auch einen gemeinsamen Internetauftritt unter startinsland.de, wo eben alle Player sich präsentieren, die Angebote präsentieren, wo wir auch versuchen, die Angebote aufeinander abzustimmen und eng zusammenzuarbeiten.
Weil wir es gerade davon hatten, dass Ihr Stammtisch jetzt auch online stattfinden muss, hat die Pandemie Ihre Arbeit sehr verändert?
Jein, so jetzt im Alltagsgeschäft nicht so sehr. Aber was natürlich jetzt alles online abläuft, sind die ganzen Beratungen.
Ja.
Und die Menschen jetzt nur noch am Bildschirm zu treffen, gerade wenn man sie zum ersten Mal trifft, das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Und man nimmt den anderen Menschen nicht mehr so in seiner Gesamtheit wahr. Ich hätte vor anderthalb Jahren noch behauptet, jedes Gründungsvorhaben, die Menschen, die, wenn ich die auf der Straße treffe, erkenne ich sofort und ich kann dir aus dem FF sagen, welches Gründungsvorhaben, wann, wo, da war. Und das wird jetzt am Bildschirm alles etwas verschwommener und nicht mehr so greifbar. Und das hat es verändert. Aber ansonsten der Rest nicht.
Können Sie jetzt durch die aktuelle Situation auch eine andere Vorsicht erkennen? Also ich meine, das Thema Gründung ist jetzt vielleicht in eine Pandemie gefallen, auch nicht so ganz Hand in Hand gehend. Also wo gerade viele ums Überleben kämpfen müssen und wo viele Fragezeichen in der Zukunft stehen.
Also tatsächlich stelle ich da keine großartige Auswirkung fest. auch vor dem Hintergrund, dass natürlich, sag mal, Ausgründungen aus Hochschulen sehr oft wissens- oder wissenschaftsbasiert sind. Und ein Jahr Pandemie, hallo, das Leben geht weiter, da ändert sich nichts so dramatisch. Also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass die Lust auf Gründen und das Umsetzen wollen von Wissenschaftsergebnissen darunter sehr stark gelitten hat.
Haben sich denn möglicherweise Themen rund um diese Pandemie aufgetan bei den Gründerinnen und Gründern?
Nein, also es ist jetzt noch keiner gekommen, der die FFP4-Maske erfunden hat oder BioNTech oder den anderen Impfstoffherstellern Konkurrenz machen will.
Ja.
Nein, also das haben wir nicht. Aber sagen wir mal so, zwei bestehende Gründungen, die sind ganz stark damit beschäftigt. Das ist Spindayek, die einen PCR-Test auf Disk-Basis innerhalb von 40 Minuten kriegen sie also den besten Test, den es gibt, sozusagen, um festzustellen, ob sie Corona haben. Und eine andere Gründung, Biocopy, ist auch in dem Bereich unterwegs, andere Firmen eventuell bei der Impfstoffherstellung zu unterstützen. Genaues weiß ich nichts, weil sie erzählen nichts. Alles geheim.
Alles geheim, ja. Sie bieten Unterstützung. Bekommt denn das Gründerbüro auch Unterstützung?
Phasenweise ja, es ist einer Landesförderung zu verdanken, dass überhaupt die Universitäten in Baden-Württemberg solche Einrichtungen wie das Gründerbüro hier an der Universität Freiburg geschaffen haben. Das war damals Gründerverbunde auf dem Campus. Aus dieser Zeit resultiert auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen und der Hochschule Offenburg, weil das war eine Verbundausschreibung und hier die Uni Freiburg federführend mit den beiden Partnerhochschulen hat sich für das Programm beworben. Der Bund ist ebenfalls schon seit 1998 oder 1999 unterwegs mit dem Programm Exist, was sich nicht nur an tatsächliche Gründungen richtet, sondern was sich eben auch an die Einrichtungen an Hochschulen richtet, um Ausgründungen aus der Hochschule, wissens- und wissenschaftsgetriebene Gründungen zu unterstützen. Und da befinden wir uns gerade in Exist-5-Phase. Es war am Anfang nur so eine Modellregionenförderung, Exist-1, dann war es sozusagen ein Transfer in andere Regionen von dem, was in den Modellregionen geschaffen wurde. Dann kam so eine Breitenförderung, das war Exist-3, da haben wir selber auch uns erfolgreich beworben gehabt und konnten damit verschiedene Formate auf- und ausbauen. Und dann unser größter Erfolg war bei Exist-4, die Gründerhochschule. Das war so eine Art Exzellenzförderung. Da haben von allen Hochschulen in Deutschland nur 22 Hochschulen diese Förderung erhalten.
Okay.
Dann wurde Exist-5 ausgeschrieben. Das war wieder so eine breitenwirksame Förderung. Da haben wir es leider nicht geschafft, Gelder für uns selber zu akquirieren.
Hängen davon dann auch Mitarbeiterzahlen hier in Ihrem Büro ab?
Selbstverständlich, wenn Sie ein Drittmittelprojekt generieren, sei es jetzt hier im eher administrativen Bereich oder draußen in der Forschung, dann haben Sie natürlich zusätzliche Geldmittel, mit denen Sie mehr Personal einstellen können.
Nicht immer geht ja so ein Gründungsvorgang ganz geschmeidig über die Bühne. Auch bei uns im Magazin wurde es angesprochen. Es wurde der Vorwurf laut, die Uni nutze den längeren Hebel in Verhandlungen über Lizenzen und Patente aus für Produkte, die an der Uni entwickelt wurden, die es aber braucht, wenn man halt seine Idee auf den Markt bringen will.
Also es ist natürlich so, die Universität Freiburg, obwohl es eine Volluniversität ist, meldet sehr, sehr viele Patente an, gerade aus dem Bereich Medizin, der Technischen Fakultät, auch aus der Biologie, zum Teil aus der Chemie. Und natürlich ist es so, dass, sagen wir mal jetzt als Gründer oder Gründerin, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin, sollte man erstmal froh sein, ja, die Universität nimmt meine Erfindung in Anspruch und meldet sie als Patent an, weil damit sind doch enorme Kosten verbunden. Wenn es dann darum geht, und dann gibt es, sagen wir mal, ja zwei Wege, wie ich so dann das Patent vermarkten kann. Entweder ich gebe es in eine Ausgründung rein oder ich gebe es an eine etablierte Firma oder suche mir eine etablierte Firma, die dieses Produkt dann an den Markt bringt. Die Universität Freiburg hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass zuallererst, wenn ein Team da ist, eine Person oder auch mehrere Personen, die das umsetzen möchte in einer Ausgründung, dass dann die Ausgründung bevorzugt die Lizenz für dieses Patent bekommt. Das ist mal schon eine ganz wichtige Aussage. Mhm. Also an allererster Stelle kommen Ausgründungen und erst dann wird versucht, wenn man hier niemand findet, weil auch hier wieder die Personen natürlich entscheidend sind, dass man dann an bestehende Firmen geht. Und dann ist natürlich so, wenn jetzt eine Firma gegründet wird und man tritt in Verhandlungen ein, dann möchte natürlich die Universität möglichst ein Return of Invest, weil es wurde ja sehr viel Geld und auch Arbeitszeit investiert. Und die Firma möchte natürlich so wenig wie möglich bezahlen. Das ist ganz normal, wenn zwei Parteien sich gegenüber sitzen und verhandeln.
Ja, das klingt logisch.
Und dann ist natürlich ja auch so, das sind ja öffentliche Gelder gewesen, mit denen A, geforscht wurde, B, patentiert wurde. Dann ist natürlich auch sozusagen der Anspruch der öffentlichen Hand, vertreten in dem Fall durch die Universität, möglichst viel zu holen. Andererseits, da könnte man jetzt die stärkere Position herableiten, weil ich gebe dir nichts, also kannst du auch nicht gründen. Andererseits ist natürlich so, in der Regel sind es ja die Erfinderinnen und Erfinder, die dann ausgründen.
Ja.
Und die haben das ganze Know-how.
Ja.
Und aus meiner Sicht haben sie mindestens genauso gute Positionen wie die Universität. Die Universität hat die Rechte, aber das Know-how liegt bei den Erfinderinnen und Erfindern. Und das kann manchmal zäh sein, es kann sich auch manchmal hinziehen, insbesondere auch dann, wenn noch Erfinder mit an Bord sind, die nicht in der Gründung beteiligt sind. Das ist dann auch oft ein Faktor, der eine Rolle spielt. Und dann kann es sich hinziehen, aber ich würde sagen, in der Regel war es am Schluss dann für beide Seiten immer okay. Und wenn es beide Seiten okay findet und es keinem absolut wehtut oder beide meckern, man kann es ja auch so rumsehen, dann passt es.
Dann passt es auch wieder,
und
pari.
Dann ist so, wir vom Gründerbüro sind in diesem Prozess nicht involviert, sondern das macht hier im Haus die Patentstelle bzw. die Patentverwertungsagentur. Wir beraten die Gründungen unabhängig.
Sie sind der Good Cop.
Ja, ich bin aber auch durchaus mal jemand, der sagt, hallo, lass mal neune gerade sein,
ja, okay.
Weil manchmal haben natürlich auch die Gründungen überzogene Vorstellungen. Und dann muss man da ein bisschen, dann versuchen wir auszugleichen, aber wir raten auch jeder Gründung, externe Beratung an der Stelle einzuholen. Und wir haben just gerade wieder zwei Gründungen, die verhandeln und die haben halt Patentanwälte, die ihre Interessen vertreten. Und ja, das ist absolut legitim. Und von daher würde ich hier nicht sagen, dass die Universität hier A-Gründungen über den Tisch zieht oder den deutlich stärkeren Part hat. Und dann muss man noch eins sagen, im Jahr sind es vielleicht 2 bis 3 Gründungen, die beruhend auf Patenten gegründet werden.
Okay.
Lassen wir es mal auch im Jahr vielleicht 5 sein. Aber es kommen sehr, sehr viele Gründungen auch zustande, die eben nicht auf Patenten beruhen, sondern auf dem Wissen,
ja,
auf guten Ideen.
Ja.
Und für alle die sind wir ja da.
Ja, okay, also es ist gar nicht der Regelfall, sondern also kann, aber muss nicht sein.
Genau.
Sie haben gerade schon ein paar Fakultäten genannt, bei denen solche Themen mitunter interessant werden. Welche Fakultät gründet denn am meisten? Die Absolventen welcher Fakultät?
Sagen wir mal, ganz gründungsstark ist auf jeden Fall die Technische Fakultät.
Ja, naturgemäß wahrscheinlich eigentlich, ne?
Weil sehr anwendungsnahe Forschung betrieben,
ja,
wird, ja. Dann die Medizin, auf jeden Fall. An der Technischen Fakultät ist neben der Mikrosystemtechnik auch die Informatik angesiedelt.
Ja.
Also da sind beide Bereiche. Dann kommen wahrscheinlich schon die ehemaligen Förster, also die Fakultät für Umweltwissenschaften und nachwachsende Rohstoffe. Ja.
Und Geisteswissenschaftler verirren sich eher selten zu Ihnen?
Na, sagen wir mal so, nein, Geisteswissenschaftler kommen auch sehr viel, aber dort sind nicht so die wachstumsstarken Gründungen sozusagen, die dort entstehen, sondern das sind eher Kleingründungen, auch nicht generell. Ich nenne gleich 2 Beispiele, wo das eben nicht der Fall war. Aber das sind eher so die kleineren, wären, sagen wir mal, die Gründungen, die dann auch mit Produkten an den Markt kommen, die Wachstumspotenzial aufweisen, die kommen halt dann doch eher aus den technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Geospin denkt, eine Gründung, die aus der, sagen wir mal, aus der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, ich glaube, so heißt sie, wenn man nicht ganz sicher kommt, die hat sehr gutes Wachstum aufgewiesen und wurde dann jetzt auch gekauft. Und wir haben den ehemaligen Kladebuch Verlag, der sozusagen von Germanistikstudierenden gegründet wurde, schon zu Zeiten des Studiums, die dann später mit Script Bakery und Book Bakers gute Ideen an den Markt gebracht hat, wie das Verhältnis zwischen Verlag, Autor und Leser neu definiert werden kann. Also auch dort gibt es durchaus immer wieder Ideen, nicht so häufig, die aber Wachstumspotenzial aufweisen und die richtig spannend sind.
Gibt es eine Idee, auf die Sie warten quasi? Also irgendwas, wo Ihnen jetzt vielleicht das Know-how fehlt, wo Sie aber denken, da muss doch mal jemand drauf kommen.
Das Produkt, auf das ich warte, wäre das Beamen.
Also wenn sich da mal jemand dran machen würde.
Absolut, ich wäre sofort der erste Kunde.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es?
Die nächsten 50 Jahre für sehr unwahrscheinlich.
Okay, aber wir warten ab und harren der Dinge. Und so lange treffen wir uns in Zoom-Meetings und vielleicht irgendwann dann auch wieder real. Herr Meier, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihre Antworten und alles Gute für Sie und alle, die an Ihrem Schreibtisch hier irgendwann mal sitzen werden.
Vielen Dank und danke für die Gelegenheit, hier in dem Podcast mitzuwirken.
Wie gewohnt mache ich natürlich auch einen Abstecher in die Redaktion von Netzwerk Südbahn und hier treffe ich ebenfalls, wie immer, Chefredakteur Rudi Raschke. Hallo Rudi.
Hallo Julika.
Ich habe ja sehr ausführlich mit Thomas Meier vom Gründerbüro der Uni Freiburg gesprochen, aber Wertschöpfung durch Bildung zieht sich bei euch in der aktuellen Ausgabe ja durch das ganze Heft, das ist euer Titelthema. Mit wem habt ihr außerdem gesprochen?
Für uns war es wichtig, dass wir verschiedene Akteure zusammenbringen in diesem Magazin, die an der Wertschöpfung durch Bildung beteiligt sind. Das sind schon die vom Herrn Meier angesprochenen Gründer natürlich, Menschen, die aus Uni zusammenhängen, heraus ausgründen und Firmen eröffnen und das auch teilweise mit einer ganz hohen Schlagzahl, wie Michael Laug beispielsweise. Wir haben uns natürlich auch bemüht, mit Frauen zu sprechen, Professorinnen, die uns letztendlich auch vermittelt haben, dass Wertschöpfung durch Bildung auch damit vorangebracht werden kann, dass die Gleichstellung auf den Vordermann letztendlich gebracht wird, dass da mehr passieren muss. Und wir haben natürlich auch ganz einfach versucht, Daten zu ermitteln, wie es denn um diese Wertschöpfung durch Bildung in der Region bestellt ist. Denn das eine, was uns klar war, war, wir müssen die Akteure featuren, rausbringen, die da eine Rolle spielen. Aber wir versuchen auch mal ein Potenzial zu ermitteln, was in einer nicht ganz so stark industriell geprägten Region wie Südbaden die Bildung denn ausrichten kann. Und tatsächlich ist es so, die Universitäten haben da wenig Zahlen zu bieten, auch die Wirtschaftsförderung bedingt, aber wir denken, dass sich ein ganz gutes Bild daraus ergibt, wenn man unser Heft sieht.
Warum lag euch dieses Thema denn überhaupt so am Herzen?
Also wir haben in der Vergangenheit durchaus schon Bildungsthemen im Heft gehabt, auch als Titelthema. Wichtig war es für uns jetzt mal zu gucken, was denn in der Region alles bewegt wird, durch praxisnahe Hochschulen zum Beispiel, die mit Unternehmen zusammenarbeiten, durch Weiterbildungsangebote, wo es auch eine Kooperation gibt von Uni und Privatem. Letztendlich wollten wir einfach zeigen, Mensch, die Region hat verdammt viel zu bieten, was den Standort angeht. Sie hat unglaublich viele Bildungseinrichtungen, die teilweise nicht so richtig gebündelt erscheinen. Das ist, kann man auch als Kritik verstehen nach unserer Recherche, dass man einfach noch ein bisschen mehr über die Bildungsregion Südbaden wüsste im Sinne eines gebündelten Auftritts. Wir haben jetzt versucht, das in irgendeiner Form zu liefern auch, indem wir mit Akteuren gesprochen haben. Aber letztendlich müssen Wirtschaftsförderungen und Bildungseinrichtungen müssen da vermutlich noch einen ganz guten Schritt unternehmen, damit es auch sichtbar wird.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Rudi, bestätigen das Gründerinnen und Gründer aus der Region?
Ja, also Michael Laug, den ich eben erwähnt habe, sagt tatsächlich, Sichtbarkeit ist ein Thema. Es muss für das Potenzial der Region letztendlich noch ein bisschen was getan werden. Etwas tun heißt, es ist ordentlich vorhanden, aber er sagt beispielsweise, es ist einfach noch lange nicht ausgeschöpft. Wenn es um Gründungen geht, wenn es um die Zusammenarbeit von Institutionen geht, da ist sicher unglaublich viel auf dem Weg, aber es sind sehr viele Akteure und es wäre einfach auch schön, wenn man das letztendlich, kommt aus seinem Interview letztendlich auch raus mit uns, wenn man das im Prinzip auch wirklich viel mehr nach außen tragen kann und übersichtlicher zeigen.
Über den Titel hinaus, was erfahren wir in der aktuellen Ausgabe außerdem?
Ja, also wir haben wieder einen Rubrikentitel namens Corona. Das bleibt, glaube ich, in diesen Tagen auch nicht aus. Das Thema Bildung kommt an der Stelle als Titelthema relativ ohne Corona-Bezug aus. Corona ist natürlich omnipräsent trotzdem im Hintergrund. Aber was ja, jetzt die weiteren Aussichten mit dem Virus angeht, haben wir zum einen uns zur Homeoffice-Realität in lokalen Firmen informiert. Antwort ist, es ist ausbaufähig, was das Zuhausebleiben der Leute angeht. Und wir haben natürlich auch das Thema Finanzhilfen angesprochen, weil es tatsächlich sehr ordentliche Unterschiede gibt, was bei manchen Menschen ankommt oder Unternehmen ankommt. und was bei manchen eben nicht ankommt. Das sind Themen, die den Corona-Block im Heft letztendlich ausmachen. Ansonsten, was Unternehmensneuigkeiten angeht, haben wir doch sehr viele junge Gründer im Heft, was erstaunlich ist, weil die trotzdem oder gerade wegen der gegenwärtigen Situation sich das Gründen nicht nehmen haben lassen. Im kommunalen Fokus ist natürlich die Landtagswahl, natürlich auch Fördermittelthemen, Handels-Apps, die in Freiburg möglicherweise in nächster Zeit für Furore sorgen könnten. Und wir haben wie immer auch einen kleinen Kulturteil.
Das klingt nach einer durchaus spannenden Mischung. Wir wollen auch schon einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, ins nächste Heft. Worum wird es da gehen?
Das übergeordnete Thema ist Zeit. Das schien uns mal ganz angemessen oder angebracht in diesen Tagen, wo man jetzt ja leider das traurige Jubiläum von einem Jahr Corona, Lockdown, Shutdown, immer wieder mal Lockdown, Lockerungen etc. Begehen kann. Von Feiern kann man, glaube ich, nicht sprechen bei diesem Jubiläum. Und ja, es ist so, dass Zeit das beherrschende Thema dieser Ausgabe ist in der Titelstrecke. Das heißt, da werde ich auf ganz unterschiedliche Arten. Es geht um eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Zeitbegriff, um eine philosophische auch. Es geht um Zeit, die als ganz lange empfunden werden kann, nämlich die von Traditionsunternehmen oder die von Traditionsmitarbeitern in Unternehmen. Also eine Darstellung, die etwas anders ist als nur mit dem handelsüblichen Blumenstrauß, den die dann überreicht bekommen. Wir wollen wirklich wissen, was macht es mit jemandem, der 40 Jahre am gleichen Standort, im gleichen Laden arbeitet. Und wir haben ja eigentlich noch ganz viele andere Aspekte zur Zeit, weil wir finden, ein Jahr Corona hat für uns ganz schön den Zeitbegriff, die Auffassung von Zeit, das Gedehnte von Zeit, manchmal auch das Schnelllebige von Zeit durcheinandergebracht.
Die aktuelle und natürlich auch alle kommenden Ausgaben können Sie im gut sortierten Einzelhandel oder natürlich auch im Abo erwerben. Alle Infos dazu wie immer unter netzwerk-südbaden.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Tage und bis zum nächsten Mal.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.